Man kann uns ganz klar von Zivilisten unterscheiden. Auf der Gegenseite, wenn wir sowohl die Hisbollah im Libanon als auch die Hamas im Gazastreifen kämpfen in Zivil, sie kämpfen aus zivilen Infrastrukturen, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen und diese Asymmetrie ist natürlich schwierig. Du willst den Krieg natürlich gewinnen gegen die Terroristen, aber du musst halt schauen, dass du die Moral aufrechterhältst und die Zivilisten außen vorlässt.
Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 meiner Sonderausgabe nach der Israel-Reise. In dieser Episode möchte ich zum einen von unseren Eindrücken von Yad Vashem, der Shoah-Gedenkstätte in Jerusalem, berichten und zum zweiten von einem eindrücklichen Film, den wir auf einer der Armeebasen in Tel Aviv gesehen haben, und anschließend hatte ich Gelegenheit, mit Ariel Shalika, dem Sprecher der IDF, ein kurzes Interview zu führen. Und schließlich möchte ich darüber sprechen, was diese Reise mit mir gemacht hat und warum Israel ein so schwieriges Thema in Deutschland bleibt, warum die Diskussion hier oft schief läuft und warum es gerade als Deutscher so wichtig ist, wie wir über Israel sprechen. Diese Gedanken dazu in den nächsten 25 Minuten in dieser Episode. Ich bin nach dieser Reise durch Israel mit vielen Eindrücken zurückgekommen, die sich schwer in Worte fassen lassen. Und es sind nicht nur die äußeren Bilder, also die von zerstörten Häusern, die Fotos der Kinder, der Gesichter vom Nova Festival, die Gesichter der Menschen, der Ermordeten. Es ist vor allem das, was man innerlich spürt, wenn man dort steht, zuhört, also den Menschen, die wir trafen. Wenn man gleichzeitig schweigt und merkt, dass man in diesem Moment, wo man dort steht, Teil von etwas ist, was weit über die eigene Erfahrung hinausgeht. Wir waren am Tag 2 dann in Jerusalem, in der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem. Und ich war schon öfter an Gedenkorten, aber Yad Vashem ist völlig anders. Es ist kein Museum, das man einfach durchläuft, sondern ein Raum, der einen umschließt. Schon beim Eintreten wird es innerlich still und die Architektur führt jemanden nicht gerade raus, sondern in einer Art Zickzack durch die Geschichte. So als müsste man sich durch das Unfassbare hindurchtasten. Yad Vashem, schon in Anfang der 50er gegründet und aufgebaut als Gedenkstätte, ist 2009 nochmal mit einem Erweiterungsbau modernisiert worden. Erinnert mich ein bisschen an das Jüdische Museum in Berlin und ist trotzdem anders und sehr besonders. Und ich erinnere mich an den Moment in der sogenannten Halle der Namen. Dort hängen unzählige Fotos von Menschen, die im Holocaust ermordet wurden. Und Männer, Frauen, Kinder. Und in der Mitte ist ein Schacht, der sich nach unten öffnet ins Dunkel. Unten liegen die Namen und oben spiegelt sich das Licht. Und ich stand da und dachte, das gerade hier, das ist Israels Ursprung. Nicht nur geografisch, sondern seelisch. Dieses Land existiert, weil es einen Ort braucht, an dem Juden sicher leben können. Und das ist keine politische Floskel, das ist die Grundlage seiner Existenz. Und als Deutscher steht man in Yad Vashem immer doppelt da. Als Beobachter und als Teil der Geschichte. Und ich habe mich dabei gefragt, ob wir uns dieser Verantwortung in Deutschland eigentlich gerade in diesen Wochen immer wirklich bewusst sind, wenn wir über Israel sprechen, urteilen oder gar demonstrieren. Ich habe nach dem Besuch bei Yad Vashem auf dem Weg zur nächsten Besichtigung Gelegenheit gehabt, noch einmal mit Ahmad Mansour zu sprechen und zu seinen ersten Eindrücken zu befragen.
Du bist arabischer Israeli, du kennst Israel gut. Was hat sich für dich allein in diesen 2 Tagen vielleicht gezeigt oder ein anderes Bild für dich entwickeln können in den letzten 2 Tagen hier?
Also vielleicht zur Ergänzung, ich lebe in Deutschland, aber mein Herz, meine Emotionen und meine Aufmerksamkeit sind seit dem 7. Oktober hier im Land. Das heißt, ich habe sehr intensiv verfolgt, was hier passiert. Trotzdem, was man im Nachrichten sieht, was man liest, ist ganz anders, wenn man das dann persönlich erlebt. Ich muss sagen, gestern war ein sehr emotionaler Tag. Es ist nicht einfach, solche Geschichten einfach erzählt zu bekommen. Es ist nicht einfach, mit einem Überlebender von Nova zu reden, wo man auch das Trauma beim Erzählung schon mitfühlt. Es ist nicht einfach, diese Intensität an einem Tag erleben zu müssen. Aber trotzdem finde ich, wir haben ja schon am Flughafen darüber gesprochen, dass ich mir wünsche, dass mein Team einfach diese Komplexität mitbekommt, dass man versteht, was das Land erlebt hat, dass man die Traumadimension auch mitkriegt. Und ich glaube, das ist gestern sehr sichtbar geworden. Und wenn ich sehe, wie mitfühlend und wie empathisch alle hier gestern reagiert haben, dann glaube ich, war das trotz allen schrecklichen Sachen, die wir erlebt haben, ein Tag, der uns weiter helfen wird. Antisemitismus, vor allem der moderne Antisemitismus, israelbezogener Antisemitismus, besser zu verstehen und zu bekämpfen.
Am Tag nach unserem Besuch in Yad Vashem fuhren wir in eine Militärbasis in Tel Aviv zu einem Gespräch mit Angehörigen der IDF, also der israelischen Armee, und gebe zu, das war ein seltsames Gefühl. Zunächst denkt man und sieht man natürlich Uniformen, man sieht Macht und Härte, aber was wir dort erlebten, war etwas völlig anderes. Was schon auffällt, dass die jungen Soldatinnen und Soldaten, und hier muss man gar nicht gendern, um auf ausgeglichene Geschlechterverhältnisse zu achten, sondern es wird offensichtlich, dass in Erinnerung jede zweite Person weiblich ist. Und dass dort ganz junge Menschen zur Armee gehen und ganz junge Menschen 2 bis 3 Jahre lang ihren Wehrdienst versehen. Und das ist etwas, wenn man gerade in Deutschland in diesen Zeiten, wo wir ja auch zunehmend unter Bedrohung stehen und Wehrdienst und Wehrpflichtdebatten diskutieren auf einem noch sehr abstrakten Niveau, dann wird auch nochmal deutlich, welche Unterschiede in diesen Gesellschaften sind. Und mir wurde deutlich, dass hier wirklich sehr junge Leute hinter diesem Staat stehen und in sich unglaublich wach trainiert und zugleich fröhlich und lebensbejahend wirken. Auf dieser Militärbasis, wo wir mit dem Bus wieder hinfuhren, und von einer jungen Soldatin abgeholt wurden, die uns kurz einwies. Und dann ging es einen Raum und wir hatten Gelegenheit, den Sprecher der IDF, Ariet Shalikar, kennenzulernen. Und Ariet Sharus Shalikar ist in Göttingen geboren, übrigens 1977, also ein deutsch-israelischer Politologe, Publizist und Schriftsteller. Der hat in Berlin gelebt, war dort Graffiti-Künstler, Hip-Hopper und ging dann, weil er auch ganz offen seine Biografie beschrieb, weil er in Deutschland sich nie inkludiert, nie eingeschlossen, nie zugehörig fühlte und massiv angegriffen wurde als Jude, verließ er Deutschland und ging nach Israel, bis er dort Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte wurde und einen Rang eines Majors bekleidete. Er war ausgeschieden und ist dann seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober erneut als Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte aktiv geworden. Und Ariet Shalikar war sehr offen, stellte sich circa einer halben, dreiviertel Stunde den Fragen der Mind Prevention Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat dann gesagt, wir hatten jetzt Gelegenheit, einen Film zu schauen von circa 47 Minuten, einen Film, der zugegebenermaßen sehr hart wäre. Und wer Interesse hätte, kann diesen schauen. Wer nicht sich danach fühlt, ihn zu schauen, der müsse das auch nicht und könne jetzt jederzeit den Raum verlassen. Und es blieben bis auf 2 unserer Gruppe alle im Raum und unterschrieben ein Confidentiality and Non-Disclosure Agreement, mussten die Handys abgeben. Und dann wurden wir Ohren und Augenzeuge dieses 47-minütigen Filmes, einer sogenannten Footage, also eines Zusammenschnitts von CCTV-Aufnahmen, also Straßenkameraaufnahmen aus den Gebieten, wo am 7. Oktober der Überfall stattfand. Wir sahen Filme, die mit den Head-Cameras der Hamas-Terroristen aufgenommen wurden. oder von Handys, die die Terroristen in der Hand hielten, und intercepted communication, also empfangene und aufgefangene Kommunikation zwischen den Hamas-Führern im Gazastreifen und den circa 7000, und das weiß auch keiner, dass das 7000 Angreifer waren der Hamas am 7. Oktober, die Kommunikation zwischen der Hamas-Führung und diesen Terroristen, die dieses Massaker und dieses Schlachtfeld am 7. Oktober hinterließen. Ich habe viel in meinem Leben schon gesehen. Ich bin Arzt, wie einige wissen und ich das ja schon erzählt habe am Anfang meiner Podcasts. Habe also Tote gesehen, Leichen gesehen, Blut gesehen. Aber dieser Film hat mich an die Grenze des Ertragbaren gebracht. Es war die dokumentierte Grausamkeit, ungeschminkt, ungeschnitten. Und viele von uns haben geweint, saßen einfach nur still da. Gesprochen hat niemand in 47 Minuten. Ich brauchte nach diesem Film erstmal 10 Minuten für mich, ging raus in die Sonne, es war ein sonniger Tag, und konnte ein bisschen Luft holen, hatte dann Gelegenheit zu einem Interview mit Ariel Shalikar, und das möchte ich euch kurz einspielen.
Ariel Shalikar, bist Sprecher der IDF, nachdem du schon ausgeschieden warst, nach dem 7. Oktober wieder in den Dienst zurückbeordert. Ich habe eigentlich nur zwei Fragen. Die erste Frage ist, nachdem wir diesen entsetzlichen Film von 47 Minuten gesehen haben, wird vieles für uns nochmal deutlicher von außen. Trotzdem stellt sich die Frage, eine der bestausgerüsteten Armeen, eine der besten Geheimdienste hat es am 7. Oktober nicht vermocht aufzuhalten, was passiert ist. Ohne jetzt in Details zu gehen der Militärstrategie, was sind für Lehren gezogen worden nach dem 7. Oktober?
Also die größte Lehre ist natürlich, dass man in Zukunft nie wieder unvorsichtig ist, das Schutzschild nie wieder fallen lassen darf, weil wir waren unvorsichtig. Wir haben am 6. Oktober in einer Realität gelebt, wo wir uns eingebildet haben, dass keine Gefahr oder eine, wenn überhaupt, eine kleine Gefahr aus dem Gazastreifen eventuell besteht, aber die Gefahr war riesig. Wir haben diese Gefahr heruntergespielt, wir haben sie relativiert, verniedlicht, und das ist, glaube ich, die allergrößte Lektion, dass man jederzeit überall jedem feindlichen Organisation, ob das jetzt eine Organisation oder ein Staat ist oder was auch immer, dass man da wirklich auf das Schlimmste und nicht auf das Beste vorbereitet ist.
Ja. Jetzt kennst du die israelische Armee ja von innen viele, viele Jahre. Wie gelingt es denn derzeit und in den nächsten Monaten weiter, die einerseits militärische Notwendigkeit und andererseits die moralischen Grenzen zu vereinbaren in einem Krieg, der zugleich im Gazastreifen, aber eben auch in den Medien geführt wird?
Naja, dieser asymmetrische Krieg ist natürlich problematisch. Wir kämpfen hier in der israelischen Armee in Uniform. Wir haben Militärkasernen. Man kann uns ganz klar von Zivilisten unterscheiden. Auf der Gegenseite, wenn wir sowohl die Hisbollah im Libanon als auch die Hamas im Gazastreifen kämpfen in Zivil. Sie kämpfen aus zivilen Infrastrukturen, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Schulen, und diese Asymmetrie ist natürlich schwierig. Du willst den Krieg natürlich gewinnen gegen die Terroristen, aber du musst halt schauen, dass du die Moral aufrechterhältst und die Zivilisten außen vorlässt. Das einerseits natürlich, weil du keine Zivilisten angreifen willst, andererseits natürlich auch, weil du moralisch, du willst morgen aufstehen und in den Spiegel schauen können. Und wer kann das als jemand, der das Leben liebt, mit sich ausmachen, dass du irgendwie die Falschen triffst. Deshalb ist das eine tagtägliche Herausforderung für die israelischen Soldaten und Soldatinnen, einerseits natürlich alles daran zu setzen, den Terror zu bekämpfen, gleichzeitig jedoch alles daran zu setzen, Zivilisten nicht anzugreifen, alles daran setzen, dass man sie außen vorhat, dass man sie warnt, dass sie in Schutz geraten, dass es humanitäre Zonen gibt und so weiter. Und das ist eine Situation, die keine andere Armee auf der Welt in diesem Ausmaß bewältigen muss.
Eine letzte Frage. Erwartungen an Deutschland, an Europa. Da gibt es schon wieder Diskussionen, möglicherweise jetzt schon Millionen wieder in Richtung Gazastreifen zu schicken. Man müsse wieder aufbauen. Gleichzeitig ist die Hamas fern davon, entwaffnet zu sein. Deine Reaktion darauf?
Ja, einfach so wieder viele, viele Millionen, wenn nicht hunderte von Millionen Euros nach Gaza pumpen. Das hat man in der Vergangenheit gemacht. Das ist ja Teil des Problems und mitverantwortlich für die Terrorinfrastrukturen im Gazastreifen und warum dieser 7. Oktober so gut funktioniert. funktioniert hat. Palästinensisches Blut und israelisches Leid, beides mitverantwortlich dafür, sind auch die vielen Millionen aus der Welt, die über UNRWA und über andere Kanäle in den Gazastreifen an die Hamas gelangt sind. Die Lektion aus dem 7. Oktober und der letzten 2 Jahre sollte sein, dass nie wieder einfach mal so, so wie die Entwicklungsministerin schon angekündigt hat, dreistellige Millionenbeträge nach Gaza gepumpt werden, ohne zu wissen, was damit getan wird, weil dieses Geld ja dann eventuell in die Flossen der Hamas geraten würde. Solange die Hamas dort in weiten Teilen noch das Sagen hat, sollte man ganz, ganz vorsichtig sein mit Gelder überweisen. Man sollte da wirklich schauen, dass man, wenn man Geld investieren möchte in Wiederaufbau, dass man das in Zusammenarbeit mit den Amerikanern, Israelis und pragmatischen arabischen Friedenspartnern von Israel macht, sprich Vereinigte Arabische Emirate, Bahrain, Marokko, auch die Saudis, Ägypten, Jordanien, dass man da wirklich sich zusammenschließt und guckt, dass das Geld in die richtigen Sachen investiert wird. Vor allem um Erziehung der Menschen im Gazastreifen, damit sie in Zukunft eine Perspektive haben im Leben, dass ihr einziges Ziel im Leben nicht ist, der Hamas anzugehören, sondern dass sie eventuell Lehrer, Ärzte und Fußballer werden wollen.
Die Eindrücke der ersten Tage, aber auch dann dieses Interview mit Adi Shalikar, führt mich zu der Frage, die mich seither beschäftigt. Wie können wir in Deutschland mit unserem historischen Gepäck und unserem Sicherheitsgefühl über Israel sprechen, ohne in diese moralische Schieflage zu geraten, die so oft entsteht? Ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, natürlich darf man Israel kritisieren und ja, selbstverständlich darf man das. Ein demokratischer Staat wie Israel ist nicht unantastbar und seine Politik kann man hinterfragen, so wie jeder andere auch. Aber kein anderes Land der Welt muss sich ständig dafür rechtfertigen, überhaupt zu existieren. Nicht Russland, nicht China, nicht Iran, nur Israel. Das ist der Unterschied zwischen Kritik und Delegitimierung. Wer Israels Regierungspolitik kritisiert, führt eine politische Debatte. Wer Israels Existenzrecht in Frage stellt, der führt eine ganz andere, nämlich eine, die mit Antisemitismus zu tun hat, auch wenn sie oft anders verpackt wird. In sozialen Medien, auf Demos, in kulturellen Debatten, überall höre ich diese Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist mir gerade in dieser Israel-Reise, das ist uns allen von Mind Prevention noch einmal viel deutlicher geworden. Hier scheint der Staat Israel der Aggressor zu sein und die Hamas werden als Widerstandskämpfer dargestellt. Das ist völlig absurd. Und es ist gefährlich, weil es unser moralisches Koordinatensystem verschiebt. Wenn man in Deutschland in Sicherheit und Wohlstand lebt, vergisst man leicht, was ständige Bedrohung bedeutet. Wir wachen nicht auf, weil irgendwo Raketenalarm ertönt und schicken unsere Kinder nicht mit Angst in die Schule. In Israel gehört das zum Alltag. Selbst in Tel Aviv, wo man in Cafés Musik und Lachen hört, gibt es diese latente Anspannung. Man lebt weiter, aber nie wirklich sorglos. Und viele in Europa können das nicht nachvollziehen. Und deshalb entsteht manchmal eine seltsame moralische Distanz, so als könne man Israel von außen bewerten, ohne die Realität zu kennen. Ich persönlich halte das für massiv überheblich. Wir sollten gerade als Deutsche vorsichtiger mit Urteilen sein. Nicht, weil man keine Meinung haben darf, sondern weil man verstehen muss, aus welcher Geschichte dieses Land kommt und wie die aktuelle Bedrohungslage aussieht. Sie ist existenziell. Nach der Shoah war Israel das erste Mal seit 2000 Jahren ein sicherer Ort für Juden. Das ist keine Kleinigkeit. Es ist das Fundament, auf dem das Selbstverständnis dieses Landes ruht. Wenn man das vergisst, versteht man weder die Härte, mit der sich Israel verteidigt, noch die Angst, die hinter vielen Entscheidungen steht. Wir haben gerade wieder nach diesem Abend, nach diesem Film über unsere Empfindungen und unsere Eindrücke des Tages in der kleinen Runde gesprochen, die ich moderieren durfte. Und ich hatte dabei 3 Leitfragen zur Reflexion angeregt. Zum einen, wie geht es mir gerade? Dann, was sind die Eindrücke, die mich besonders berührt haben? Und was nehme ich mit? Was ist die Botschaft, die mich dieser Tag lehrt? Und nach der Besprechung und Verarbeitung der Emotionen oder der individuellen Wahrnehmung des Tages haben wir gemeinsam über viele Verantwortlichkeiten gesprochen, die eben nicht nur in Israel, sondern gerade auch bei uns Deutschen liegen. Und was uns während und nach dieser Reise besonders beschäftigt hat, ist die Rolle, die Europa und speziell Deutschland in dieser Debatte spielt. Wir erleben auf Veranstaltungen, in sozialen Medien, auf der Straße, dass Teile der sogenannten progressiven oder linken Szene sehr laut gegen Israel auftreten, oft mit der Haltung, wir stehen an der Seite der Unterdrückten. Das klingt erstmal gut, aber es wird gefährlich, wenn aus Solidarität mit Palästinensern Feindseligkeit gegen Israel wird. Und dieser Punkt ist längst überschritten. Das beschreibt übrigens auch Richard Schneider in seinem Buch Die Sache mit Israel, ein wirklich des rechten oder linken Medienspektrums sehr unverdächtiger, differenzierter Journalist. Ein Buch mit dem Untertitel 5 Fragen zu einem komplizierten Land. Schneider beschreibt das als den Antiimperialismus der Dummen, was sich in der linken Kulturszene gerade zeigt. Er meint damit, viele, die sich gegen Unterdrückung einsetzen wollen, wiederholen alte antisemitische Denkmuster, nur unter neuen Schlagwörtern. Heute heißt es nicht mehr Jude, sondern Israel. Aber der Mechanismus ist exakt der gleiche. Man projiziert Schuld und Macht auf einen kleinen Staat und macht ihn verantwortlich für alles Böse in der Welt. Das Wahnsinnige ist, viele, die so reden, halten sich jetzt auch noch für moralisch überlegen. Dabei wiederholen sie genau die Muster, die sie eigentlich vorgeben, bekämpfen zu wollen. Ich habe mir auf der Reise oft die Frage gestellt, wie kann man Israel von außen helfen? Und die ehrliche Antwort lautet, indem man aufhört, Ratschläge zu geben. Israel braucht keine Deutschen, die erklären, wie Frieden geht. Es braucht doch keine Besserwisserei aus sicherer Wohnzimmerdistanz. Was Israel braucht, ist Respekt. Und das Bewusstsein, dass unsere Geschichte uns verpflichtet, zuerst zuzuhören, bevor wir urteilen. Das bedeutet nicht, alles gut zu heißen. Es heißt nur, maßvoll sein. Die eigene Meinung darf nicht lauter sein als die Bereitschaft zuzuhören. Zum Abschluss der Reise hatte ich dann nochmal Gelegenheit, mit Ahmad Mansour zu sprechen, ihn nach seinem Resümee zur Reise und den Erwartungen an sein Team zu fragen.
Lieber Ahmad, 4,5 Tage Israel-Reise sind vorbei. Wir haben so viel gesehen, das war sehr beeindruckend. Du bist nun als Israel-Kenner hier gewesen und gleichzeitig mit einer Erwartung zum ersten Mal mit deinem Team und deiner Gruppe. Was sind, wie man so schön neudeutsch sagt, deine Takeaways? Was nimmst du mit aus dieser Reise und was erhoffst du dir von deinem Team?
Ja, also emotional erstmal, dass dieses Land Unterstützung braucht, dass sie das Gefühl hat, alleine gelassen zu werden, dass sie gehasst werden. Von meinem Team erwarte ich eigentlich nicht so viel. Wie gesagt, ich wollte, dass sie die Komplexität sehen. Ich wollte, dass sie ein bisschen erfahren, wie das Land so tickt, Begegnungen schaffen, mit den Menschen in Kontakt zu gehen. Und das ist, glaube ich, ist gelungen. Die Leute kommen mit gewaltige emotionale Bereicherung, positiven wie negativen Art zurück. Und das ist genau das, was wir brauchen. Also man geht nicht hin, um sich zu überzeugen, ob die Politik richtig ist. Man geht hin, um einfach das Land zu erleben. Und das haben wir getan, von Norden bis Süden. Viele Sachen waren schwer zu ertragen, weil es viel mit dem 7. Oktober verbunden, aber die Menschen, die wir getroffen haben, Araber, Juden, Drusen, Christen, Rechte, Linke, Polizisten und alles Mögliche, das ist einmalig. Dafür bin ich sehr dankbar.
Soweit das Resümee von Ahmad Mansour. Wenn ich diese Reise mit 2 Gedanken abschließen müsste, dann wären es Verantwortung und Empathie. Das hebräische Wort Archiut Hadadit bedeutet gegenseitige Verantwortung. In Israel steht es für den Gedanken, dass kein Frieden möglich ist, wenn eine Seite ihn alleine will. Verantwortung heißt hier, alle müssen mitwirken. Politik, Gesellschaft, Nachbarn, Freunde. Es geht darum, über den Egoismus von Regierungen und Machtinteressen hinauszugehen und den Dialog nicht nur zu fordern, sondern aktiv zu moderieren. Das zweite ist Empathie, aber nicht in unserem westlichen, eher sanften, humanistischen Sinne. Ich sprach mit der Regierungsberaterin und Autorin, der Israel-Kennerin Melody Sukarevich. Sie sagte, wir dürfen niemals in der Trauer, niemals im Hass oder der Lamoyanz stehen bleiben. Was wir brauchen, ist der Blick nach vorne, und zwar ein geschlossener Blick gemeinsam mit unseren Freunden. Empathie in Israel, so hat sie mir erklärt, ist in Israel kein passives Mitfühlen. Es ist zum einen das Zuhören ohne zu werten, das Verstehen der anderen Geschichte, aber vor allem immer verbunden mit einem Schritt und einem Blick nach vorne. Das ist eine Haltung. Empathie bedeutet in Israel, sich nicht im Schmerz zu verlieren, sondern den anderen einzuladen, gemeinsam weiterzugehen. Ohne diese Haltung ist dieses nach vorne sehen, könnten viele Menschen in Israel, ob im Kibbutz oder nach dem Nova-Festival, gar nicht weiterleben. Und genau das ist es, was mich am meisten berührt hat. In Israel, diese Kraft, trotz allem immer wieder einen neuen Anfang zu wagen. Das war der Sonderpodcast zu meiner Israel-Reise. Danke fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Ich bin Kai Kochmann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dafür, dass ihr diesen Sonderpodcast jetzt vielleicht 2 Folgen gehört habt. Ich freue mich auf euer Feedback, auf eure Rückmeldung, ganz ehrlich, per E-Mail an kochmann@reflaktor.com oder als Notiz in den Shownotes oder direkt bei Spotify. Das wäre mir wirklich wichtig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bin Kai Kochmann.